Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Das ist heute mal wieder eine Katechismus-Sendung, wo es Schwarzbrot gibt, wo wir richtig mal auch theologisch werden, richtig in Theologie einsteigen. Aber auch das kann ich jetzt schon verraten, da nehme ich nicht allzu viel vorweg. Das machen wir natürlich auch nicht als Selbstzweck, sondern wir berühren hier unmittelbar ganz wesentliche Geheimnisse unseres Glaubens. Unser heutiger Gast ist Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach in der Oberpfalz und ihm stellen wir die Katechismusfrage: In welchem Zustand befindet sich der auferstandene Leib Jesu? In welchem Zustand befindet sich der auferstandene Leib Jesu? Das ist im großen Katechismus, sind das die Punkte 645 und 46 und auch kurz und bündig steht das im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche, dieser Kurzfassung, da steht das im Punkt 129. Jetzt begrüßen wir erstmal Pfarrer Christian Schulz in Hahnbach, haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott, Pfarrer Schulz.
Grüß Gott, lieber Herr Dornis, und grüß Gott auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Pfarrer Dr. Christian Schulz ist von Haus aus ein Moraltheologe, ein gefragter Theologe, auch Vortragsredner. Und das ist durchaus ein Name in der Moraltheologie. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich heute mal bereit erklärt hat zu einem österlichen Thema und zu einem, ja, wo man sagen würde, das ist jetzt eher so die spekulative Theologie oder was auch immer. Da sind wir sehr froh, dass er sich dafür bereit erklärt hat, in welchem Zustand befindet sich der auferstandene Leib Jesu. Das Kompendium Nummer 129, das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche gibt darauf wie immer eine sehr komprimierte Antwort. Die soll am Anfang hier auch mal so stehen. Ich lese es mal vor. Punkt 129, Kompendium. Die Auferstehung Christi war nicht eine Rückkehr in das irdische Leben. Sein auferstandener Leib ist derselbe, der gekreuzigt worden ist und, so fährt das Kompendium fort, dieser Leib trägt die Spuren seines Leidens. Doch er hat bereits Anteil am göttlichen Leben und besitzt die Eigenschaften eines verherrlichten Leibes. Aus diesem Grunde steht es dem auferstandenen Jesus völlig frei, seinen Jüngern in verschiedenen Gestalten zu erscheinen, wie und wo er will. Das also dieser Text des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche, das müssen wir jetzt mal im Einzelnen aufschlüsseln und orientieren uns dabei auch am großen Katechismus der katholischen Kirche. Pfarrer Dr. Christian Schulz erklärt uns dazu das eine oder andere. Im großen Katechismus wird auch gesagt, Pfarrer Schulz, gleich eingangs, dass Jesus seine Jünger auffordern muss, festzustellen, dass er kein Gespenst ist. Dieser auferstandene Jesus Christus muss seine Jünger auffordern, festzustellen, dass er kein Gespenst ist. Warum? Was ist damit gemeint?
Also es knüpft zunächst einmal ja diese Aufforderung Jesu an das, was die Jünger selbst gedacht haben, als sie die Gestalt des Auferstandenen sahen, ihm begegneten. Sie hielten ihn, es wird an einigen Stellen so zum Ausdruck gebracht, für einen Geist oder in anderen Übersetzungen auch für ein Gespenst. Das bedeutet also, dass sie davon ausgingen, dass es sich um ein leibloses Geistwesen handelt. Das ist der Hintergrund eigentlich dieses Begriffs Geist oder Gespenst. Das lag in der Luft von der auch alttestamentlichen Überlieferung her. Das Zeugnis des Alten Bundes spricht immer wieder von leiblosen Geistwesen. Wenn sie böse sind, sind es Dämonengestalten. Wenn sie gut sind, sind es Engel und die ihnen anhängenden Gewalten. Es ist auch noch ein anderes Phänomen im Alten Bund bezeugt, und zwar in Zusammenhang mit der Scheol, also der sogenannten Unterwelt oder dem Totenreich. Es ist ja sehr vielschichtig, der Glaube im Alten Testament an ein Weiterleben nach dem Tod, in welcher Form und Gestalt auch immer. Aber es gibt eben eine Überlieferungslinie, die eben von dieser Scheol ausgeht. Die aus dieser Welt Abgestorbenen führen dann nur noch ein armseliges, gewissermaßen Schattendasein ihres vorherigen menschlichen Lebens selbst in dieser Scheol der Unterwelt oder dem Totenreich. Und sehr eindrucksvoll wird uns beschrieben im ersten Buch Samuel, im 28. Kapitel, wie die sogenannte Hexe oder Totenbeschwörerin von Endor in Verbindung mit Saul einen zuvor verstorbenen Propheten, eben Samuel, aus dem Totenreich wieder heraufbeschwört, und er kommt also als Geist redend wieder in diese Welt wahrnehmbar für die Menschen in dieser Welt. Also das Phänomen eines letztlich leiblosen Geistes, Begegnungsmöglichkeit mit ihm, liegt und lag geradezu in der Luft. Und dieser Hintergrund zusammen mit dem vollkommenen Überwältigtsein der Jünger, dass sie die Gestalt des Auferstandenen sehen, dass sie ihm begegnen, ist eben der eigentliche Anlass dafür, weil sie damit nicht rechnen, weil das vollkommen unerwartet ist, das zunächst Naheliegendste anzunehmen, das kann nur ein Geist, das muss ein Geist sein. Und darum geht Jesus ja mit Worten, aber dann auch in seiner Gestalt auf die Jünger zu und will, dass sie tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, fassen und eben auch erfassen, dass er, der ihnen als der Auferstandene begegnet, identisch ist mit dem Gekreuzigten. Sie sollen erkennen, dass also seine irdische Leiblichkeit von ihm nicht abgelegt wurde, dass er nicht reines Geistwesen ist, sondern dass diese irdische Leiblichkeit in die Auferstehung hineingenommen, aber eben zugleich auch, darauf werden wir später noch, denke ich, zu sprechen kommen, in eine neue Wirklichkeit überführt wurde. Aber diese neue Wirklichkeit ist keine leiblose Wirklichkeit, sondern hat eine Leiblichkeit an sich.
Und genau welcher Art diese Leiblichkeit des auferstandenen Leibes Jesu Christi ist, darum geht es in dieser Sendung, in diesem Gespräch mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach in der Oberpfalz. Dieser auferstandene Leib Jesu wird von der Kirche, vom Katechismus der katholischen Kirche, als ein verherrlichter Leib bezeichnet. Was heißt das, verherrlichter Leib?
Es ist zuvor schon ein wenig angeklungen. Also der Leib Jesu Christi, der noch ganz und gar in der irdischen Wirklichkeit verhaftet war, ist ein Leichnam. Anknüpfungspunkt ist tatsächlich damit auch die Auferstehung in der Geschichte und am wirklichen Leichnam und Leib Jesu. Und zugleich aber wird das Ganze überführt in etwas Übergeschichtliches, oder wir würden auch sagen Überkategoriales. Im Grunde genommen in der Begegnung mit dem Auferstandenen nicht mehr mit den üblichen Erkenntnis- und Wahrnehmungsfähigkeiten Fassbachs und auch nicht mit den uns zur Verfügung stehenden Begriffen kategorial zu erfassen, also Leib, Geist. Es übersteigt unfasslich alles bisher Dagewesene und alles der Erfahrung Zugängliche. Und dieses Verherrlichte meint im Grunde letztlich nichts anderes als von einer unbegreiflichen Transzendenz des Auferstandenen auszugehen, also von einem Überschreiten von allem, was es bisher gegeben hat und gibt in der Wahrnehmung dieser Welt und der Dinge dieser Welt. Und das kann eben auch nicht kategorial ausgesagt werden, sondern dem kann sich nur angenähert werden. Und dieser verherrlichte Leib Jesu Christi ist eben der Leib, der alles übersteigt und überschreitet. Und damit wird natürlich auch in besonderer Weise das göttliche Handeln und Wirken an diesem Leib in der Auferstehung zum Ausdruck gebracht.
Und daran anknüpfend noch einmal, damit wir da hineingehen, hier fällt auch eine Aussage, die uns auch nicht ganz eingängig ist im Katechismus, dass diese Menschennatur Jesu nur noch dem göttlichen Bereich des Vaters angehöre. Also die Menschennatur Jesu gehöre dem göttlichen Bereich des Vaters an. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Das steht tatsächlich in der Folge und in den Wirkungen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem zuvor kurz angedeuteten. Vielleicht können wir anknüpfen an die Begrifflichkeit, die uns vor allem, wenn es um die Erscheinung des Auferstandenen geht, im Zeugnis der Schrift begegnet. Und zwar in Rückgriff auf ein Wort oder eine Formel, wenn man so sagen will, die uns schon im Alten Bund begegnet. Beispielsweise in der Erscheinung Gottes dem Moses gegenüber im brennenden Dornbusch. Und wir finden dort die sogenannte Ofte-Formel. Das heißt also, hier wird mit einer bestimmten Begrifflichkeit erschien, erscheint, Erscheinung in ganz exklusiver Art und Weise Gottes Offenbarung ins Wort gebracht. Im brennenden Dornbusch noch auf eine sehr verhüllte Art und Weise. Und diese Begrifflichkeit erschien oder erscheint den Jüngern, also Ostererscheinung oder Erscheinung des Auferstandenen, wird eben dann auch als Formel vielfach verwendet in den Osterberichten der Evangelien. Und dieses Erscheinen, das ist ganz wichtig zu erfassen, was mit diesem Begriff im tiefsten Sinne zum Ausdruck gebracht ist. Dieses Erscheinen bedeutet nicht, dass etwas einfach so dem bloßen Auge sichtbar ist, gleichsam wie ein Gegenstand dieser Welt, wie ein gewohntes Objekt, das man anschauen und betrachten kann, sondern dass Jesus sich selber als Subjekt zu erkennen gibt, als der Auferstandene und zugleich auch als der, der mit dem bekannten, gekreuzigten Jesus von Nazareth auch zu identifizieren ist. Und dieses sich zu erkennen geben ist eben nicht ein allgemeines Sichtbarwerden vor den Augen aller Welt. So haben wir in den Evangelienberichten ja auch immer wieder ausdrücklich die Hinweise, er erschien diesen und jenen einer bestimmten Zahl. Aber nicht alle, längst nicht alle haben ihn, den Auferstandenen, gesehen. Und das bedeutet zugleich auch, dass er sich selbst nicht nur zeigt, sondern in denen, denen er sich zeigen will, auch überhaupt die Voraussetzungen schafft, gewissermaßen die Erkenntnisvoraussetzungen, dass sie ihn als den Auferstandenen, der identisch ist mit dem Gekreuzigten, auch erkennen können. Und das, so unser Glaube und auch Zeugnis der Schrift, ist etwas, was vom Heiligen Geist und im Heiligen Geist selbst getragen und vollbracht wird, in denen der Auferstandene begegnet. Also das ist etwas ganz Wichtiges und das ist eben wesentlich damit gemeint. Er gehört dem göttlichen Bereich des Vaters an, dass er also nicht mehr fassbar ist, nicht mehr zugänglich ist, den Sinnen und dem Erfahren, wie es in den Kategorien dieser Welt erschlossen wird, sondern dass hier ein besonderer Vorgang des Sich-Offenbarens und des ihn im Offenbarwerden erkennen Könnens gibt. Und das, wie gesagt, im Heiligen Geist getragen.
Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, eine Sendung mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach in der Oberpfalz. Unser Thema heute, der auferstandene Leib Jesu. Wir hören ja viel von den Begegnungen des auferstandenen Jesus in der nachösterlichen Zeit. wie er den Jüngern begegnet. Und das scheint offensichtlich etwas Besonderes zu sein. Da haben wir jetzt schon im ersten Teil der Sendung einiges dazu gehört. Und um da wirklich auch jedes Missverständnis nochmal auszuräumen, Pfarrer Schulz, wenn wir über diesen besonderen Zustand, wie das im Katechismus heißt, des auferstandenen Leibes Jesu sprechen, werden jetzt einige sagen, Moment mal, es gibt doch auch so Auferweckungen, Erzählungen im Neuen Testament schon, wo Jesus dann andere auferweckt. Das ist nicht dasselbe, das dürfen wir nicht in eins setzen.
Genau, also das sind Wundertaten Jesu gewesen. Es werden uns ja einige Totenerweckungen in den Evangelien berichtet. Ihnen allen ist gemeinsam, dass Jesus tatsächlich Gestorbene wieder ins Leben zurückgerufen hat. Aber er hat sie in dieses Leben mit diesem Leib zurückgerufen, den sie hatten, der gleichermaßen wieder unter denselben, auch zuvor gegebenen Konditionen steht, nämlich der Sterblichkeit und der Vergänglichkeit. Aber ich kann es auch einfacher ausdrücken. Lazarus zum Beispiel, der aus dem Grab herausgerufen wurde, an dem ja schon Verwesungsgeruch war, der wieder ins Leben zurückkam, er ist irgendwann dann auch gestorben. Ein zweites Mal, müssen wir dann sagen, den leiblichen Tod. Das bedeutet also, dass das noch keine Transformation, wenn man das so nennen will, in einen neuen Auferstehungsmodus auch in einer Leiblichkeit war, sondern dass das eine Reanimation, eine Wiederbelebung in dieser Zeit und Welt unter der Bedingung dieser Zeit und Welt war. Aber um dann doch den Tod sterben zu müssen, der jedem Menschen bevorsteht, und den Tod sterben zu müssen, den Jesus ja in seiner Menschennatur frei auf sich genommen hat, in seiner Leiblichkeit.
Also auch die Seele, nehmen wir jetzt mal, des Lazarus, von dem das Neue Testament, das Johannesevangelium berichtet, auch die Seele des Lazarus harrt noch des jüngsten Tages, ja, wo sich dann die Seele, wie man auch formuliert, so neu einen Leib organisiert.
Jawohl.
Mhm. So, jetzt müssen wir endlich an dieser Stelle, Pfarrer Schulz, auch darauf zu sprechen kommen, warum wir das eigentlich machen und warum wir das alles so intensiv betrachten und warum der Katechismus eben auch in einem eigenen Punkt uns dieses zu glauben vorlegt, warum es zur Lehre der Kirche gehört, die ja irgendwas auch mit unserem Glauben zu tun haben muss. Sonst könnten wir das den Theologen überlassen, sollen die darüber mal spekulieren in ihren akademischen Welten, aber das Ganze scheint ja oder muss ja irgendetwas auch mit mir zu tun haben. Warum sprechen wir überhaupt davon, dass Jesu Leib, der auferstandene Leib Jesu, am göttlichen Leben teilnimmt? Was hat das mit mir zu tun?
Die Bedeutsamkeit von all dessen, was Ostern geschehen ist, und führen wir dann noch weiter in der Vollendung, in der Himmelfahrt Jesu, liegt eigentlich schon begründet in seiner Menschwerdung. Wir sprechen ja auch in unseren Gebeten davon, dass sich ein wunderbarer Tausch vollzogen hat in der Menschwerdung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Und zwar ein Tausch, der letztlich nichts anderes bedeutet, als dass er unseren sterblichen Leib, unser sterbliches, vergängliches Menschsein ganz und gar angenommen hat, zugleich als wahrer Gott. Und dass wir in ihm die Möglichkeit haben, in unserem vergänglichen Leib und vergänglich endlichen Menschsein das göttliche Leben zu empfangen. Und da sind wir im Grunde schon dabei, den Schlüssel in Händen zu haben, um zu begreifen, was uns im Geschehen des Kreuzes, dann in der Auferstehung, letztlich zugewandt ist. Es ist ein einzigartiges Ereignis in und an Jesus Christus, uneinholbar und unüberbietbar, aber es ist ein Ereignis, das für uns und um unseretwillen von Gott gewirkt wurde. Und zwar geht es um nichts anderes als darum, dass der ganze Mensch in die volle Gemeinschaft mit Gott auf Ewigkeit hineingenommen, hineingeführt wird. Und wenn Jesus, als wie es in der Schrift auch heißt, Erstgeborener von den Toten, in der vollendeten Gestalt auch die Menschennatur hineingenommen hat, ganz und gar in das göttliche Leben. Und wenn wir dann begreifen, was bedeutet eigentlich Glaube, was bedeutet Kirche sein, was bedeutet vor allem auch sakramental mit diesem Jesus Christus nicht nur irgendwie verbunden zu sein, sondern ihm gleichgestaltet zu sein, zunächst und vor allem in der Taufe, dann aber auch in der Entfaltung des ganzen sakramentalen Lebens unseres Glaubens, dann versteht man auch, dass wir vollkommen mit ihm verbunden, auch hineingenommen sind in die Erlösungstat, die er gewirkt hat, die an ihm Wirklichkeit geworden ist, aber die auch uns verheißen ist, die wir in sein Leben bereits hineingenommen sind. Das heißt also, sein göttliches Leben, das vollkommen auch die Menschennatur in das neue, ewige Leben hineingewandelt hat, ist etwas, was auch uns gleichermaßen erfasst und was auch uns die Vollendung des Himmels schenken wird, eben in unserer eigenen Auferstehung und Vollendung in der Herrlichkeit des Himmels, wie wir sagen. Und das bedeutet, am Ende auch mit einem Auferstehungsleib bekleidet zu sein, ohne dass wir in der Lage wären, nun beschreiben zu können, empirisch, welcher Art dieser Auferstehungsleib sein wird. Aber zu unserem Menschsein, und das ist jetzt anthropologische Grundvoraussetzung, gehört eben wesentlich eben Leib, Seele, Einheit. Und insofern sagen wir, ist es nun auch naheliegend, dass das, was in Jesus Christus aufgeschienen ist und den Jüngern begegnete, nämlich, dass er nicht nur Geistwesen ist, sondern eine geistige Leiblichkeit hat, wie Paulus das auch zum Ausdruck brachte, dass auch wir als ganze Menschen in die ewige Vollendung eingehen dürfen, also unsere Seele, die unsterblich ist, auch neu bekleidet und auch notwendigerweise, um selbst sich wieder zum Ausdruck bringen zu können mit einem Auferstehungsleib. Also es geht letztlich um unsere Erlösung und um das ewige Leben, nicht nur als Weiterleben, das wäre zu wenig, sondern ewiges Leben meint ja bei uns als zu erstrebendes Gut, ewig im Angesicht Gottes zu leben, also gerettet und erlöst im Himmel zu sein.
In welchem Zustand befindet sich der auferstandene Leib Jesu? Diese Frage stellt das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche im Punkt 129. Dringende Lektüre-Empfehlung. Gerade jetzt am Schluss, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie es noch einmal von unserem heutigen Gast, Pfarrer Dr. Christian Schulz, gehört. Welches große Geheimnis wir hier betrachten, das sollte man ruhig noch einmal in Ruhe durchmeditieren. Auch in diesen Tagen eine besondere Empfehlung, zum Katechismus der katholischen Kirche zu greifen und dort mal das eine oder andere durchaus mit in die Betrachtung zu nehmen. Das sind nicht einfach nur akademische, theologische Texte, wie man sie sich vielleicht im Klischee vorstellt. Das sind durchaus tiefe geistliche Betrachtungen, die uns die Kirche da vorlegt. Es ist eben das, was wir glauben, und das immer wieder sich auch nahe zu bringen und zu verinnerlichen, das kann nun wirklich nichts schaden. Also herzliche Einladung dazu. Dieses heutige Thema findet sich im Kompendium des Katechismus. Das ist so eine knappe Fassung, ein wirkliches Kompendium im Punkt Nummer 129 und im großen Katechismus der katholischen Kirche, den man auch gerne dann KKK abkürzt, die Punkte 645 und 646. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Treue und Verbundenheit, dass wir hier miteinander im Gebet und in eben dem Leben mit Gott und der Glaubensunterweisung unterwegs sein können. Das verdanken wir ausschließlich Ihren Gebeten und Spenden, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür und vergelt's Gott vor allem und danke an unseren heutigen Gast, Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach in der Oberpfalz, dass er heute hier uns Rede und Antwort gestanden hat zu diesem zugegeben nicht ganz selbstverständlichen und eingängigen Thema. Ganz wichtig, dass wir da eine gute Unterweisung brauchen und damit das alles nicht nur zum einen Ohr rein und zum anderen wieder hinausgeht, sondern dass das auch in unserem Herzen ein bisschen Wurzel fasst und vielleicht auch wächst und wir das auch mehr verinnerlichen. Da können wir gute geistliche Unterstützung gebrauchen, Pfarrer Schulz, und freuen uns, wenn Sie uns zum Ausklang der Sendung noch segnen.
Gerne doch. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es erfülle euch alle mit österlicher Freude und schenke euch am Ende eurer Tage die Fülle seines Lebens, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke, Pfarrer Schulz. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.